Es gibt in dem Sinne nicht eigentlich eine Politikverdrossenheit, es gibt eine hohe Unzufriedenheit mit der Demokratie, die hoch zusammenhängt auch mit einer Zunahme von autoritären Wünschen und Bedürfnissen. Also im Grunde genommen ein Wechsel dessen, was Politik leisten soll, aber ein hohes Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der Politik.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Demokratie im Stresstest? Nicht unbedingt. Der Leipziger Sozialwissenschaftler Oliver Decker über Vertrauensverluste und aktuelle Erwartungen an die Politik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze. Bis zur vorgezogenen Bundestagswahl sind es noch rund 5 Wochen und allmählich läuft sich die Wahlkampfmaschinerie warm. Nötig geworden ist dieser ungewöhnliche Wahltermin mitten im Winter ja, weil der Bundestag Kanzler Olaf Scholz kurz vor Weihnachten auf seine Vertrauensfrage hin eben dieses Vertrauen in die Amtsführung seiner Regierung nach dem Ausscheiden der FDP aus der Ampel nicht mehr mit der erforderlichen Mehrheit aussprechen wollte. Doch auch generell ist das Vertrauen in politisch Handelnde und auch in das politische System selbst zuletzt zurückgegangen. Untersuchungen wie die Leipziger Autoritarismusstudie bilden regelmäßig die Haltungen der Bevölkerung gegenüber der Demokratie, ihren VertreterInnen und einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ab. Und sie lassen durchaus mit Sorge danach fragen, worin die Gründe für diesen Vertrauensverlust liegen, was demgegenüber den Reiz des Autoritären bedingt und was getan werden müsste, um Vertrauen wiederherzustellen. Als notwendige Voraussetzung eines demokratischen Systems, gewissermaßen als Schmiermittel. Über all das hat meine Kollegin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA mit dem Leipziger Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Oliver Decker gesprochen. Er ist unter anderem Direktor des Kompetenzzentrums für Extremismus und Demokratieforschung an der Uni in Leipzig. Freut euch auf eine analytisch dichte, mitunter besorgte, aber sicherlich nicht hoffnungslose Bestandsaufnahme des Zustands unserer demokratischen Gesellschaft zu Beginn des Wahljahres 2025. Oliver Decker über Politik, Vertrauen und Demokratie. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Ja, Herr Professor Decker, es ist eine zunehmende Politikverdrossenheit in der Gesellschaft auszumachen, in Ihren Studien ja auch messbar. Womit hat das eigentlich angefangen? Lässt sich da so eine Art Kipppunkt ausmachen oder ist es einfach ein schleichender Prozess?
Wahrscheinlich muss man an der Stelle erstmal über die Begriffe nachdenken. Wissenschaftler sind ja immer Schwerstarbeiter im Begriff, aber hier lohnt sich das durchaus. Denn es gibt weniger ein Desinteresse an Politik, die Politikverdrossenheit. Das ist eine Diagnose, die wünscht man sich vielleicht manchmal momentan zurück, aber die liegt 20 Jahre in der Vergangenheit. Damals hat man von Postdemokratie gesprochen. Das war der Kollege Colin Crouch, der diese These popularisiert hat, dass die Demokratie eigentlich nicht mehr stattfindet, weil keiner hingeht. Das ist heute definitiv nicht der Fall. Wir haben es eher eben mit dem zu tun, was man dann irgendwann mit Blick auf Entwicklung in Baden-Württemberg als Wutbürger bezeichnet hat. Und dieser Wutbürger ist heute eher sehr engagiert. Das Engagement, das Politische hat zugenommen massiv. Es gibt in dem Sinne nicht eigentlich eine Politikverdrossenheit. Es gibt eine, wenn man so möchte, hohe Unzufriedenheit mit der Demokratie, die hoch zusammenhängt auch mit einer Zunahme von autoritären Wünschen und Bedürfnissen. Also im Grunde genommen ein Wechsel dessen, was Politik leisten soll, aber ein hohes Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der Politik, könnte man sagen, an die Beteiligung an der Respublika hat zugenommen, nur leider Gottes eher gleichzeitig mit einem hohen Misstrauen, Unzufriedenheit bis hin zur Bereitschaft der Aufkündigung der demokratischen Grundlagen, wie man über die gemeinsame Sache verhandelt.
Aber wie kann das sein, dass dass plötzlich dann so eine hohe Beteiligung, also Sie haben es ja gesagt, also die Leute gehen mehr zur Wahl, obwohl sie sehr unzufrieden sind. Eigentlich wäre doch das die Sache, dass man sagt, die Politik kann nichts mehr bewirken, also gehe ich auch nicht zur Wahl.
Ja, also dieses Bild gibt es natürlich auch in unseren Studien. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel in unserer letzten Erhebung, Leipziger Autoritarismusstudie, das war ja dann die 12. Welle, die wir durchgeführt haben, seit 2002, die 12. Befragung, da haben wir einerseits gefragt nach der Zufriedenheit mit der Demokratie, wie sie im Alltag erfahren wird. Wir haben gefragt nach der Erfahrung von politischer Teilhabe. Und in beiden Fällen, muss man sagen, sind die Werte erschreckend. Und für eine Demokratie ein Armutszeugnis, für eine liberale, plurale Demokratie, weil die Hälfte der Bevölkerung sieht sich eigentlich als unzufrieden mit der Alltagsdemokratie und 3/4 geben an, sich keine Wirkung von ihrem Engagement zu versprechen. Aber die Ursachen, die dafür ausgemacht werden, die liegen oft bei den Parteien und bei den Politikern. Und wir haben da eine offene Frage gestellt. Das ist bei solchen Erhebungen, wie wir sie durchführen, mit Fragebogen gestützten Aussagen, bei denen wir in der Regel um Zustimmung oder Ablehnung bitten, da sehr ungewöhnlich, dass dann ein Freitextfeld ist, welches mit sehr viel Aufwand verbunden ist, das auszuwerten. Wir haben es diesmal gemacht und dann sehen wir, was sind die größten Probleme der Demokratie aus Sicht der Bürger. Die größten Probleme sind Politiker und Parteien. Das ist tatsächlich gleichzeitig etwas, was sich natürlich Parteien und Politiker ins Stammbuch schreiben lassen müssen, andererseits aber auch ein ungerechtes Urteil, weil das nämlich faktisch eine Personalisierung ist, die wie immer soziale Probleme und Konfliktlagen, die es existieren, an Personen festmachen und nicht an Strukturen oder ähnlichen Dingen. Und insofern muss man das auch mit Misstrauen beobachten. Die Aussage, man kann nichts bewirken und man kann nur alle 4 Jahre zur Wahl gehen, ist bereits selber ein Teil des Problems, was offensichtlich falsch ist. Die Menschen hier eher etwas kommunizieren, was eine gefühlte Unbeteiligung anbelangt. Und da ist die Frage nach den Hintergründen. Und ich würde sagen, ja, die Demokratie würde von mehr auch strukturell verankerten Formen der Mitbestimmung vielleicht profitieren. Aber es existieren schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch über die Wahlen hinaus sich zu beteiligen. Und sie werden nicht als solche wahrgenommen. Und das hat sehr viel mit dem Demokratieverständnis von den Menschen zu tun, in denen es einerseits die Meinungsfreiheit sehr hoch bewertet wird, andererseits aber die Bereitschaft, andere Meinungen zu akzeptieren und als einen Kanon zu verstehen, in dem verschiedene Stimmen eben auch Gehör finden müssen und am Ende ein Kompromiss steht, nicht aushalten. Und das hat mit Sicherheit was mit gesellschaftlichen Konfliktentwicklungen zu tun. Das ist auch an der Stelle nicht ein Problem von einzelnen Leuten. Wir müssen jetzt nicht mit den Fingern auf die zeigen. Aber an der Stelle sehen wir sozusagen, wenn man so möchte, Symptomträger, dass etwas nicht mehr aushaltbar geworden ist, nämlich die Pluralität der Gesellschaft, dass sehr viel weniger Menschen dafür Akzeptanz mitbringen und sehr viel mehr Menschen klare autoritäre Geländer sich wünschen. Und das ist übrigens nicht nur rechts leider zu verorten, sondern auch in den Milieus, die sich selber als links oder liberal verstehen, sehen wir diese Tendenz immer stärker. Eines Rückgangs an Fähigkeiten, Ambiguität auszuhalten, also Vielschichtigkeit auszuhalten. Und das deutet auf eine gesamtgesellschaftliche Ursache hin und Entwicklung in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, die wir hier dann ausgedrückt finden. Die Menschen sind überfordert, nicht von der Politik, sondern von einer, ja, wenn man so möchte, Entgrenzung, die aber an anderen Ort stattfindet, und zwar im Alltag, nur halt eben vielleicht nicht unmittelbar in der Politik.
Wie stark ist bei dem denn die individuelle Situation des Einzelnen ausschlaggebend?
Wenn wir uns verschiedene Faktoren anschauen, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, wie Bildungsgrad, beispielsweise formale Altersstruktur, Einkommenssituation, Arbeitslosigkeitserfahrung, also Erfahrung auch von Deklassierung innerhalb der Gesellschaft, dann können wir schon feststellen, ja, natürlich gibt es da deutliche Unterschiede. Menschen, die Arbeitslosigkeitserfahrung gemacht haben, Menschen, die sehr geringe Einkommen haben, Menschen, die eher auch zu den gesellschaftlichen Verlierern gezählt werden, zeigen sich in Mittelwerten immer etwas stärker bereit, andere auch abzuwerten. Allerdings verschwindet das, wenn man es tatsächlich analysiert, auch mit den Mitteln, die wir mit der Teststatistik zur Verfügung haben, doch deutlich. Denn dann stellt man irgendwann fest, ja, gerade beispielsweise, um über eine extrem rechte Partei zu sprechen, die AfD, die Wählerschaft der AfD ist nicht abgehängt. Die haben ein gut situiertes mittleres Einkommen zum Großteil und sie können partizipieren. Sie haben auch den sozusagen den politisch-kulturellen Habitus und Teilnahmemöglichkeit. Und trotzdem bilden sie diese massiven Aggressionen aus. Das hat sehr viel mehr eben mit etwas zu tun, ja, was wir eben als Ressentiment und autoritäres Bedürfnis fassen. Das hatte ich schon mit angedeutet. Das ist die Brücke, die da existiert. Wir haben offensichtlich, leben wir in einer Zeit, in der viele Menschen gerne entweder my home is my castle oder meine Blase, die linke Wohlfühlblase oder eben die Nation, die ethnisch sauber und rein ist, hätten, um sich gegenüber den Überforderungen des Alltags abzugrenzen. Und warum sie das so dringend auf dem Weg brauchen, das hat was damit zu tun, dass sie die meisten Menschen in dieser Gesellschaft diese Entgrenzung, die in den letzten 20, 30 Jahren ja auch ökonomisch und politisch-kulturell stattgefunden haben, ja durchaus auch mitgetragen haben, weil sie durchaus auch mit Befreiung einhergegangen sind, mit individuellen Entwicklungsperspektiven oder zumindest dem Versprechen auf diese, das muss man ja auch immer ganz klar sagen. Und das schafft natürlich eine Ambivalenz, wenn ich irgendwann ein Resümee ziehen muss, dass etwas, was mir zwar Freiheit versprochen hat, was möglicherweise auch einherging mit einer neuerlichen Unterwerfung, aber einer, die ich freiwillig vollzogen habe, dann doch nicht eingelöst worden ist, das führt dann zu diesem Hass auf andere. Menschen, die ihr eigenes Leben nicht gelebt haben, nicht sich haben getraut es zu leben oder nicht leben dürften, hassen das Leben der anderen, ob es nun real stattfindet oder nicht. Die Projektion spielt da eine große Rolle. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man es konkreter machen will, ist das Ende der DDR ging einher mit einem großen Freiheitsversprechen und dafür wurde viel gekämpft und in Auseinandersetzungen auch errungen in der DDR durch die Demonstration 89. Und danach gab es aber auch eine Dynamik, in der die Entwicklungsmöglichkeiten zugunsten einer Autorität, könnte man sagen, nämlich westdeutsche ökonomische Bedingungen, die man sich erwünscht und ersehnte, aufgegeben worden sind und man sich stattdessen einem neuen staatlichen Ordnung unterworfen hat, die mit Sicherheit besser demokratischer war als die bisherige. Man kann das ja sehr ohne Einschränkungen sagen, die in der DDR existierte, aber doch ein Moment von Unterwerfung und eine neue Ordnung hatte. Und dann irgendwann festzustellen, dass möglicherweise Teile dieser, dass man sich unterworfen hat, ist immer ein schmerzhafter Prozess, selbst wenn man es freiwillig macht. Und dann feststellt, dass vielleicht nicht alles an Erwartungen und Wünschen erfüllt worden ist, dass führt dann zu diesem Phänomen, das wir dann Ressentiments und autoritäre Aggressionen nennen. Denn es ist viel leichter, sich wütend zu erleben, als sich hilflos und ohnmächtig zu erleben. Und selbst in der Rückschau.
Ist es denn eigentlich ein Automatismus, dass der Vertrauensverlust in Politik immer extrem rechten Parteien in die Hände spielt?
Da würde ich ja fast mit Brecht kommen und sagen, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Lassen Sie mich so antworten. geschichtlich betrachtet ist es so gewesen, bisher immer. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss.
Heißt, es kann auch an den linken Rändern.
Na, es kann auch durchaus, es liegt auch an der Schwäche demokratisch-liberaler Linker Antworten auf die Herausforderung, dass die Rechte so stark werden kann. Und das ist dann die Aufgabe eben der demokratischen Kräfte, sich auch vielleicht zu überlegen, was ist an den Antworten, die wir geben, nicht das, was anspricht. Bloch hat es vielleicht mal auf einen ganz flapsig formuliert, so genannt, die Linken zielen auf die Köpfe, die Rechten auf die Bäuche. Und das, was dir wieder mit Bloch zu formulieren, das, was wir vielleicht als Demokraten unterschätzen, ist, dass wir auch den Wärmestrom stärker machen müssen gegen den Kältestrom der Gegenwart. Und vielleicht noch mit einem Zitat. Es gibt eine Untersuchung, die ist Anfang der 50er Jahre veröffentlicht worden von Leo Löwenthal zur Agitationstechniken faschistischer Propaganda, untersucht dort die faschistischen Agitatoren arbeiten. Und das ist sehr spannend und auch heute hochaktuell. Und er nennt ein Beispiel, um die Unterschiede zwischen faschistischen Agitatoren und demokratischen Politikern deutlich zu machen, und nennt ein Beispiel, das in die marode Infrastrukturzeit durchaus reinpasst, und sagt: Stellen wir uns einen Bus vor, der übers Land fährt, der ist rappelvoll öffentlicher Personennahverkehr. Die Menschen stehen sich auf den Füßen rum, die Luft ist schlecht, alle haben keine gute Laune. Und der faschistische Agitator sagt: Leute, lasst uns die Ausländer rausschmeißen, dann haben wir ja mehr Platz im Bus. Der demokratische Politiker würde sagen: Liebe Leute, ich habe den schweren Verdacht, das liegt daran, dass das Transportunternehmen zu wenig Busse auf dieser Linie einsetzt. Wenn wir uns zusammentun, können wir gemeinsam erreichen, dass hier mehr Busse fahren. Das ist einfach ein Konflikt von verschiedenen Interessen in der Gesellschaft, den müssen wir halt jetzt politisch aushandeln. Die Antworten der extremen Rechten sind immer gleich geblieben. Das ist auch heute noch die Antwort: Die Ausländer müssen raus, dann wird alles besser. Aber was ist eigentlich mit den demokratischen Antworten passiert? Die große Schwierigkeit, die wir sehen, ist, dass die offensichtlich spätestens seit 89 sehr viel partikularistischer geworden sind, sehr viel mehr ins Kleinteilige gehen. Und wenn man dieses Bild verlängert, könnte man sagen, 2000 hat der demokratische Agitator, Politiker gesagt: Nicht die Ausländer, ihr dürft nicht die Ausländer sagen, sondern die Ausländer und die Ausländerinnen. 2010 hat er gesagt: Nicht Ausländern, sondern Migranten und Migrantinnen müsst ihr sagen. 2015 hat er gesagt: Es sind keine Migrantinnen, sondern Migrantinnen, ihr müsst auch die anderen Geschlechter berücksichtigen. In der Zwischenzeit sind im Bus alle so ein bisschen wuschig geworden. Und das macht aber nichts, denn die Buslinie ist mittlerweile komplett eingestellt worden. Das Land wird nicht mehr versorgt mit dem öffentlichen Personennahverkehr, aber dafür ist der demokratische Politiker Diversity Manager bei Busunternehmen geworden. Und dieses Versagen eigentlich linker politischer Antworten auf die Herausforderungen, die sich stellen, objektiv in der Gesellschaft, ist ein Teil des Problems. Und die Stärke der Rechten resultiert daraus.
Ihre Studien zeigen bei alledem ja durchaus auch einen Ost-West-Unterschied. Vielleicht können Sie für unsere HörerInnen mal diese markantesten Punkte kurz skizzieren.
Ja, wir versuchen ja eher immer zu deutlich zu machen, dass wir es mit einer gesamtdeutschen Entwicklung zu tun haben. Im Grunde genommen könnte man sagen, ist der Osten immer ein wenig voraus. Die Wählerbindung im Westen war sehr stabil lange Zeit. Das hat sich gelockert. Im Osten war die Wählerbindung nie so ausgeprägt. Da hat sich jetzt etwas Neues entwickelt. In Ostdeutschland gibt es eine Wählerbindung. Die AfD hat sich einen festen Stammwählerschaft verschafft, die mittlerweile regelmäßig und zuverlässig diese Partei wählen. Im Westen sehen wir, dass diejenigen, die bis 2010 SPD und CDU gewählt haben, obwohl sie extrem rechtsorientiert waren, heute diese Parteien nicht mehr frequentieren, sondern die AfD wählen. Und wir sehen hier auch eine Erstarkung der entsprechenden Motive, die tragfähiger werden. Wir waren es gewohnt, immer den hässlichen Deutschen in Ostdeutschland zu vermuten. Er wohnt, wenn wir dieses Bild verwenden wollen, in Gesamtdeutschland. Im Westen gehen die Werte mittlerweile hoch und sind deutlich auch. Also im Osten ist die Ausländerfeindlichkeit immer noch massiv und verbreiteter. Beim Westen gleicht es sich momentan an. Wir sehen das auch beim Chauvinismus und bei anderen ethnozentrischen Motiven und auch neonazistischen Motiven. Die jeweiligen Menschen, die den Hass auf sich ziehen, mögen unterschiedlich sein. Das können mal Transpersonen sein, das können Frauen sein, das können Sinti und Roma sein, das können Muslime sein. Das können unterschiedliche Religionsgemeinschaften sein. Das ist immer auch Antisemitismus. Aber im großen Tenor könnte man sagen, ist Deutschland momentan das Ressentiment insgesamt verbreitet und die Ost-West-Unterschiede an der Stelle sind nicht mehr so deutlich, wie wir sie uns vielleicht lange Zeit gewünscht haben.
Wie steht es denn aus Ihrer Sicht mit der These, dass die Menschen in Ostdeutschland aufgrund der DDR-Prägung eher die Erwartungshaltung haben, dass der Staat für die Lösung jedes Problems verantwortlich sei und der Ball nicht unbedingt im eigenen zivilgesellschaftlichen Feld liegt?
Ach, ich glaube, das ist eher etwas, was herangetragen wird. Natürlich gibt es eine gewisse Hoffnung auf starke Lösungen und Antworten von der Exekutive. Das haben wir ja auch gesehen während der Pandemie, dass das im Westen jetzt auch nicht weniger vorhanden gewesen ist, dass die Hoffnung, es möge eine starke Hand kommen, die es richtet, immer verbreitet ist. Sehen Sie, wenn wir die so in der Draufsicht in dieser Flughöhe über die DDR Beteiligungsmöglichkeiten sprechen, dann wirkt das so, als wäre die Diktatur in der DDR eine gewesen, die jeden Lebensbereich und auch die Zivilgesellschaft komplett durchdrungen hätte. Die Menschen haben schlicht und ergreifend Möglichkeiten gefunden, sozusagen in einer Form von Zivilgesellschaft, die nicht staatlich reglementiert war, auch Beteiligungsformen zu finden. Und wenn Sie es auf einfachen Nenner bringen wollen, könnte man sagen, in der DDR war es nicht erlaubt, die Regierung zu kritisieren, aber es war erlaubt, den Vorgesetzten zu kritisieren. Im Westen war es umgekehrt. Sie dürften immer die Regierung kritisieren, aber nicht den Vorgesetzten. Das deutet darauf hin, dass es eben unterschiedliche Ausprägungen auch gibt, Nischen bzw. große Nischen, in denen jeweils auch Möglichkeiten zur Beteiligung und zur Gestaltung eingeräumt worden sind, auch in der DDR. Und sonst hätte es auch keine Demokratiebewegung geben können. Ja, wo soll die entstanden sein? Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, 89. So dass man sagen kann, das Bild ist schief, dass es hier eine Obrigkeitsstaatserwaltung in der DDR gibt. Nein, das glaube ich so nicht. Das ist etwas, was viel zu tun hat mit der Entwicklung nach 89 und bestimmt nicht komplett nichts mit vor 89, aber im Westen sind die autoritären Bedürfnisse auch nicht komplett losgelöst von der gemeinsam geteilten Geschichte vor 45. Insofern würde ich sagen, der Blick in die Geschichte, den halte ich als Psychoanalytiker immer für sehr wichtig, weil es intergenerationale Weitergaben gibt. Aber die Geschichte und ihre Bedeutung, man bekommt ihre Bedeutung auch immer durch aktuelle Entwicklung und wird damit jeweils neu angeeignet, neu interpretiert und ist momentan, hat halt die Sehnsucht nach einer ganz klassischen deutschen Sehnsucht nach Autorität, hat viel mit der Entwicklung der letzten 30 Jahre zu tun und wahrscheinlich nicht ganz so viel mit der Entwicklung vor 89.
Jetzt haben wir das Problemfeld abgeschritten. Wie könnten Lösungswege aussehen? Es scheint ja doch schwieriger zu sein. Politiker der etablierten Parteien zeigen sich bei der Frage oft ratlos, was wiederum Newcomer wie das BSW oder auch die AfD nutzen und ganz gezielt diese Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger thematisieren und auf ein Totalversagen der bisherigen Politik schieben.
Naja, ich bin ja Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler zwar, aber wir leben zum Glück in einer arbeitszeitigen Gesellschaft und ich muss nicht gleich mit der Analyse den Baukasten zur Reparatur mitliefern. Das ist eher ein gemeinsamer Prozess, den wir dann beschreiten müssen. Deutlich scheint mir zu sein, was man nicht tun sollte. Das, was ich mit Entsetzen wahrgenommen habe, ist, dass nach den ja für die demokratischen Parteien durchaus auch herausfordernden Ergebnisse der Landtagswahlen im letzten Jahr die Reaktion ein Migrationsgipfel war. Das geht in die Irre, das verschreckt diejenigen. Das sehen wir jetzt auch, die bei den demokratischen Parteien aus guten Gründen weiterhin sind, die auf das die Ausländer sind's Motto nicht anspringen wollen und nun doch in das Horn geblasen wird davon. Davor kann ich nur warnen. Tatsächlich ist es eher eine große Aufgabe, jetzt auch eine Foren und Räume zu bieten für mehr demokratische Partizipation und Foren und Räume zu bieten für eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung. Der erste Punkt wäre Demokratisierung von Schulen, Universitäten, Betrieben. Und an dem Punkt würde ich sagen, ist noch deutliche Luft nach oben. Die Universitäten sind keine demokratischen Institutionen. Wenn Sie mir das gestatten, dann wäre der Vatikan auch eine demokratische Institution. Immerhin wird der Papst von den Kardinälen gewählt. So ähnlich funktionieren Universitäten auch. Da wählen die Professoren und die Leute, die die meistgrößte Gruppe sind, haben keine, sehr geringe Mitbestimmungsmöglichkeiten, wenn es drauf ankommt, keine. Das beeinträchtigt die Rede von der Demokratie massiv. Das bedeutet, dass im Alltag eben wirklich Schwierigkeiten bestehen. An Betrieben sieht es nicht viel anders aus, gerade in Ostdeutschland. Und umgekehrt muss man sagen, es gibt auch Entwicklungen innerhalb dieser Gesellschaft, die es wert sind, durchaus kritisch reflektiert zu werden. Dazu gehören viele Elemente dessen, was wir gewohnt sind, unter dem Schlagwort Neoliberalismus zu verbuchen. Das heißt auch eben diese Flexibilisierungs- und Entgrenzungsdynamiken, die wir beobachten konnten in den letzten Jahren, die auch durch die Digitalisierung mit befeuert worden sind. Nicht ganz umsonst haben beide ihren Ausgangspunkt zu Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und sind dann mit erhöhter Geschwindigkeit in den letzten Jahren über uns abgelaufen. Und dafür gibt es viele Anlässe, um zu überlegen, wie können wir eine institutionalisierte Form der Reflexion einführen. Die AfD ruft, ähnlich wie das BSW, mit großem Ressentiment nach Untersuchungsausschüssen wegen der Pandemie. Das ist genau der Tenor, den Sie kennen. Was wir vielleicht viel mehr bräuchten, wäre eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung. Und da können viele Positionen Berücksichtigung finden. Was ist eigentlich während der Pandemie passiert? Was waren die Sorgen? Was waren die Ängste? Was waren die Hilflosigkeiten? Und was waren Antworten, die suffizient waren und welche nicht? Und das im Sinne eines Strafverfahrens zu machen, führt uns nicht weit. Im Sinne einer gemeinsamen Aufarbeitung würde mit Sicherheit eine größere Form der Gemeinsamkeit mit hervorbringen können, die nicht Unterschiede verklebt oder überdeckt, sondern einfach auch Zwänge, Ängste und Unsicherheiten mit transportieren kann. Und im Übrigen, um das klar zu sagen, da würde ich die Wissenschaft auch mit reinrechnen, auch die Sozialwissenschaft. Nicht jeder Rat, der während der Pandemie gegeben worden ist von Sozialwissenschaftlern, war geeignet. Und warum, wie, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen Prämissen, warum welcher Rat gegeben worden ist, das lohnt sich und auch im Sinne der Transparenz deutlich zu machen. Und es würde sicherlich der Demokratie gut zu Gesicht stehen, weil es eine Auseinandersetzung über die Beweggründe mitgestattet und die werden dann beim nächsten Mal oder in ähnlichen Situationen auch bei anderen Themen dann leichter zu reflektieren sein und auch unter verschärften Bedingungen besser zur Sprache gebracht werden können, selbst wenn es wieder eine Herausforderung kommt, wie die Pandemie es einer war.
Das ist zum einen die Rolle der Politik, aber wie wichtig ist auch die Rolle von zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie etwa den Kirchen in so einem Prozess? Also was können die tun? Welche vielleicht auch anderen Ansatzmöglichkeiten haben sie?
Naja, die Kirchen sind im Grunde genommen, wenn sie trotz des massiven Mitgliederschwundes ja in den ländlichen Regionen im Grunde noch die einzigen in vielen Regionen die einzigen existierenden Strukturen, nachdem sich im Zuge der Liberalisierungsprozesse der letzten Jahre der Staat aus vielen Bereichen, aus seiner Verantwortung für die Daseinsfürsorge und Repräsentation immer und öffentliche Repräsentanz auch durch entsprechende Verwaltungen und Ähnliches zurückgezogen hat. Da nehmen sie eine zentrale Aufgabe wahr, die sie natürlich immer schwieriger wahrnehmen können, aber trotzdem einen öffentlichen Ort zu schaffen, der zur Verfügung steht und integrierend wirken kann. Damit sind sie auf Dauer überfordert und tatsächlich ist für einen säkularen Staat das ja um so ein größerer Skandal, dass er selber sich komplett aus dieser Verantwortung zurückgezogen hat. Ich würde sagen, dass gelte es weiterhin zu stützen und trotzdem wäre die Fokussierung darauf nicht zweckdienlich, weil er zu einer weiteren Delegitimierung des Staates führt, weil wenn er auch das nicht mehr hinbekommt, dann bleibt natürlich die Frage, wofür braucht man den, so wie er existiert? Nicht, dass ich die Antwort richtig finde, dass man ihn da nicht braucht, aber es ist tatsächlich etwas, worüber sich die Demokratie Gedanken machen muss. Die Zivilgesellschaft muss in der Lage sein, Aufgaben wahrzunehmen, die sie sich aufgrund ihrer selbstgewählten inhaltlichen Schwerpunktsetzung vornimmt und jenseits staatlicher Strukturen und auch Steuerungen wahrnehmen kann. Dafür muss der Staat aber präsent sein, damit sie nicht in die Lücke springen müssen. Und das ist momentan, glaube ich, das, was der Spagat ist. Zivilgesellschaftliche Strukturen sind im Grunde genommen Lückenbüßer. Und dann sind sie auch noch häufig genug, und das sind die Kirchen da, in dem Sinne zum Glück nicht, auch noch staatlich im Reglement durch die Förderung überworfen, was auch tatsächlich eine Zwickmühle mit sich bringt für viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Der Staat muss in die Fläche zurückgehen, er muss Strukturen schaffen, die eine Repräsentation in beide Richtungen gestatten, des Staates, aber auch der Bürger im Staat. Und die Zivilgesellschaft müsste sich auf das konzentrieren können, nämlich selbst gegen den Staat, gegenüber dem Staat demokratische Wege zu suchen, die zunächst mal frei sind von staatlichen Eingriffen. Und da ist der Platz natürlich der Kirchen. Nur als Reaktion, uns nur darauf zu verlassen, dass die Kirchen und Zivilgesellschaft das lösen, das wird auf Dauer nicht reichen und es wird auch für diese Institution, die Zivilgesellschaft, nicht gut sein auf Dauer.
Sie beobachten die Entwicklung ja nun schon über Jahre und das Phänomen ist in anderen europäischen Staaten ja durchaus schon noch weiter fortgeschritten. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Turnaround in Deutschland wieder hin zu mehr Vertrauen in die Demokratie? Oder werden Sie auch die nächsten Jahre weiter den Niedergang dokumentieren?
Naja. Also wir können ja dadurch, dass wir jetzt schon sehr lange die gesellschaftliche Entwicklung beobachten, auch feststellen, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Derzeit sind wir mit einem Erstarken der extremen Rechten konfrontiert. Und wie wir jetzt auch gegenwärtig in Österreich sehen, dass selbst in repräsentativen Formen parlamentarischer Demokratie es passieren kann, dass eine extrem rechte Partei Regierungsverantwortung bekommt. Das wäre der Worst Case, den ich für die Bundesrepublik ausmachen würde. Und das hängt von Dynamiken ab, die gar nicht mal mehr so viel mit dem weiteren Zuwachs an Stimmen zu tun haben für die AfD, sondern eben mit Konflikten in der Gesellschaft, die zu einer weiteren Aufwächung des Parteienspektrums führen und dann zu einer Schwierigkeit, überhaupt Regierungen zu bilden, die einen gemeinsamen Konsens ausmacht für eine 4-Jahres-Regierungszeit. Da vermag ich nicht in die Glaskugel zu gucken, aber um mal so zu sagen, die Rhetorik der Krise ist die Rhetorik der extremen Rechten. Die Demokratie steht vor Herausforderungen, aber sie steckt nicht in der Krise. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Es wird auch wieder anders Themen geben als die der extremen Rechten, und die demokratischen Parteien werden sie auch wieder finden und andere Antworten finden auf die Herausforderungen.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Professor Decker.
Gerne.
Karin Wollschläger im Gespräch mit Professor Dr. Oliver Decker. Ja, auf das fragile Gut des Vertrauens blickt übrigens auch ein gemeinsames Wort, das die beiden großen Kirchen in Deutschland im Jahr 2019 herausgegeben haben. Unter dem Titel Vertrauen in die Demokratie stärken, setzen sich die Kirchen mit auch rund 5 Jahre später immer noch aktuellen Herausforderungen für das Vertrauen in die Politik auseinander und denken nach über mögliche Beiträge aus den Kirchen, dieses zu befördern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes zur heutigen Episode. Ebenfalls dort verlinkt sind alle Informationen zur aktuellen Kampagne der Kirchen im Vorfeld der Bundestagswahl. Für alle mit Herz und Verstand. Und eine Veranstaltung möchte ich euch noch ans Herz legen. Die ist besonders interessant für alle, die uns in und um Leipzig hören. Die Katholische Akademie lädt am Donnerstag, dem 6. Februar, gemeinsam mit vielen anderen in die Leipziger Lutherkirche ein. Streitet in Frieden ist der Abend betitelt. Und er fragt unter anderem mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach danach, auf welchen inneren Frieden eine lebendige Demokratie angewiesen ist. Alle Infos auch dazu natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Folge. Tja, und jetzt seid ihr gefragt. Wo würdet ihr der Analyse von Oliver Decker zustimmen? Oder wo kommt ihr zu anderen Schlüssen? Schreibt uns gerne unter lebendig-akademisch.de oder kommentiert bei Instagram oder Facebook. Und wenn euch gefällt, wie wir Woche für Woche aktuelle Themen für euch aufbereiten, dann erzählt gerne anderen davon und empfehlt uns weiter, beziehungsweise gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Und abonniert uns gerne, um nichts mehr zu verpassen von dem, was wir hier tun. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Episode mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.